Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Den Predigttext hören wir aus Matthäus 28. Ich lese die Verse 16 bis 20 und wir stehen dazu auf. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem Jesus auferstanden ist, war er noch 40 Tage sichtbar mit seinen Jüngern unterwegs. Fast wie vorher. Stell mir vor, sie sind zusammengesessen an Plätzen, die sie schon gekannt haben, haben miteinander gegessen, haben miteinander gesprochen. Und in diesen 40 Tagen hatte Jesus nur zwei Themen. Thema 1, doch, ich bin's wirklich. Glaubt es endlich, dass ich wieder auferstanden bin. Ich hab's euch doch vorher gesagt. Und in der Bibel steht's übrigens auch. Und Thema 2, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Darum dreht sich das Gespräch. Darüber redet Jesus mit ihnen, sonst über nichts. Und wir bekommen das Gefühl, es muss ihm wirklich wichtig gewesen sein. Aber fragen wir uns einmal, wer hört ihn da eigentlich? Und die Antwort ist auf diese Frage eine Elf. Eine Elf. Jetzt könnte man sagen, das ist ja wunderbar. Eine komplette Elf wird hier auf den Platz geschickt. Aber wir müssen das jetzt mit jüdischen Ohren hören. Die Hörer und Leser dieser Worte wussten sofort, nur Elf. Nicht gut. 12 wäre gut. 3 ist die Zahl für das Heilige, 4 steht für das Irdische, 3 mal 4 ist das Heilige und das Menschliche, Gott und Welt vereint. 12 ist das Vollkommene. Weniger als 12 ist eigentlich nichts. Und Jesus hatte ja 12 Jünger ausgewählt. Das war ein Versprechen. Und 11, das ist wie wenn du Schach spielen willst und eine Spielfigur fehlt. Das war der erste Blick auf die, an die diese berühmtesten aller Jesus-Worte gegangen sind. Es sind nur 11. Werfen wir einen zweiten Blick, und zwar auf die Vorgeschichte. Da ist einer dabei, der ein bisschen eingebildet daherkommt. Und die anderen spüren lässt, ihr seid die Wackelkandidaten. Aber ich werde treu und fest bleiben, hatte Petrus versprochen. 2 andere hatten ein Problem mit ihrer Aggressivität. Deswegen hießen sie Donnersöhne. Zudem waren sie überehrgeizig. Mit den anderen 8 war auch nicht alles paletti. Ich vermute stark, dass diese 11 gar nicht so gerne beieinander waren und dass sie vielleicht mehr interne Probleme hatten, als ihnen lieb sein konnte. Und dass sie einander auch auf die Nerven gegangen sind. Ein Gemeindeberater wüsste, mit diesem Team kommst du nicht weit. Die brauchen jetzt erst meine Supervision. Für einen Auftrag ist es viel zu früh. Ein dritter Blick richtet sich wieder auf diese Abschiedsszene am Berg. Die 11 erleben da etwas von ungeheurem Ausmaß. Sie sehen Jesus, der gerade erst gekreuzigt worden war, aber jetzt ist er der Auferstandene, der König des Reiches Gottes, der Bevollmächtigte Gottes. Sie sehen den Freund und Bruder und den Herrn, der tot war, jetzt lebendig vor ihnen. Und dann steht da, einige aber zweifelten. Wie bitte? Es gibt Momente im Leben, an denen es zum Verzweifeln ist, ja. Aber dieser Moment hier ist doch gerade das genaue Gegenteil davon. Wer hört diese berühmten Worte Matthäi am letzten? War die Frage und die Antwort. 11 problematische Menschen in einem problematischen Glaubenszustand, in einer problematischen Gemeinschaft. Und menschlich hätte Jesus jetzt eigentlich sagen müssen, wisst ihr was, jetzt ziehen wir uns erst einmal zurück und richten uns wieder her. Und dann machen wir einen Jüngerschaftskurs, Folge 302. Und dann sehen wir uns wieder und dann spreche ich, was ich eigentlich heute sprechen wollte. Aber das tut Jesus nicht, sondern der Auftrag geht an diese 11. Das heißt für mich, der Auftrag Jesu geht an Menschen wie du und ich. Wir müssen nicht erst den perfekten Glauben haben und nicht die perfekte Anzahl sein, auch nicht das perfekte Team sein. Es kommt gar nicht so sehr auf uns an, es kommt auf ihn an. Und Jesus schaut uns an, er sieht die falsche Anzahl. Wir sind immer einer zu wenig. Und er sieht oft einen schwachen Glauben und er sieht oft sehr eine schwierige Gruppendynamik. Und er sagt zu uns, trotzdem, ihr geht und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Da werden wir zur Kirche gemacht, zur Gemeinde gemacht. Wir Christen. Wir sollen heute verstehen, dafür gibt's uns, damit Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Menschen, die es bisher noch nicht sind. Dazu sind wir da. In der Organisationstheorie nennt man das den Existenzgrund. Worum geht es? Das sollen wir jetzt verstanden haben. Es geht bei Jesus um Lebensveränderung. Deswegen hat er ihnen die Gemeinschaft angeboten, ist mit den Jüngern unterwegs gewesen, hat sie geprägt, damit ihr Leben verändert werde. Und es wird deutlich, wie das geht, durch eine Lebensverlagerung. Die Jünger können nicht bleiben, wo sie sind, sondern sie sollen losmarschieren zu den Verlorenen hin. Und warum das geht? Haben wir heute schon gehört, weil es von Jesus dafür gewissermaßen noch eine Lebensversicherung gibt. Jesus ermächtigt die Ohnmächtigen. Jesus schützt die Schutzlosen. Und die, die sich senden lassen, dürfen hören, was wir schon gelesen haben. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Darum geht es. Darum geht es. Ich darf kurz zu dem Thema Daseinsgrund, Existenzgrund erinnern, mich selbst an ein Auto, das ich einmal gefahren habe. Es war ein Fiat. Und Fiat, das haben wir damals so buchstabiert. F, Fehler, I, In, A, Allen, T, Teilen. Fiat Fehler in allen Teilen. Der war toll ausgestattet, war ja ein Italiener, aber er war nicht wirklich gut. Die Klimaanlage funktionierte hervorragend, vor allem im Winter, also heizen konnte er. Und das Schiebedach ließ sich öffnen. Ich konnte es auch wieder zumachen, dass es dann auch wieder so zuging, dass es dicht war. Das war eher eine Kunst. Darum habe ich es nicht so oft aufgemacht. Ich bin halt kein Künstler. Und die Stromlinienform hat schon ein paar kreative Ergänzungen gehabt. Und es zahlte sich einfach nicht mehr aus, das noch ausbeulen zu lassen. Im Zusammenhang mit diesem Auto sprachen wir damals vom Kübel. Aber er fuhr verlässlich. Mancher ist mit fast jedem seiner Autos, die er so hatte, schon irgendwann einmal irgendwo stehen oder liegen geblieben, hängen geblieben. Mit dem Fiat bin ich immer gut gefahren. Der fuhr verlässlich. Und dafür war er da. Das ist sein Existenzgrund gewesen. Oder wie man es hier sagt, das für was, dass er da ist. Wenn er das nicht tut, wenn der Wagen nicht verlässlich fährt, dann kann er die beste Klimaanlage der Welt haben, ein Schiebedach, dass du glaubst, du sitzt im Cabrio und eine Stromlinienform, dass sich sämtliche Designer von Ferrari, Maserati und Lamborghini sofort in ihr Schwert stürzen. Das ist kein Auto, wenn er nicht verlässlich fährt. Ist er ein Schrotthaufen. Und wir als Gemeinde, wir sind dazu da, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Menschen, die bisher noch keine Jünger von Jesus sind. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir vielleicht ein cooler Verein und eine nette Gruppe im Ort, aber dann sind wir keine Gemeinde, so wie Jesus sich das gedacht hat. Denn das ist unser Existenzgrund, des für was, dass wir da sind. Unser Daseinsgrund. Jesus sagt, lade die Menschen ein, meine Jünger zu werden. Vom Daseinsgrund, vom Existenzgrund haben wir gesprochen. Zum Schluss jetzt noch vom Beweggrund. Warum das Ganze? Warum das alles? Die Antwort ist, wegen der Nikodemusse auch in unseren Tagen. Auch wir haben in unserer Umgebung Menschen wie Nikodemus. Auf dem Höhepunkt ihres Lebens und ihrer Karriere. Sie haben alles, weil sie erfolgreich waren. Sie haben alles investiert, um dort zu sein, wo sie sind. Aber sie haben nicht gefunden, wonach sie suchen. I still haven't found what I'm looking for. Ist uns das bewusst, dass wir von solchen Menschen ständig umgeben sind? Sie haben nicht gefunden, wonach sie suchen. Und sie würden vielleicht ihr Geld und ihre Position und ihre Auszeichnungen sofort gegen eine wirkliche Erfüllung eintauschen. Ist uns das bewusst? Sie hätten gerne mehr Zeit zum Beispiel für ihre Familie. Sie würden gerne mit ihrem Leben eine wirkliche Spur ziehen. Sie würden die Welt gerne als einen besseren Ort zurücklassen, wenn sie abtreten. Sie würden gerne nicht nur erfolgreich sein, sondern erfüllt sein. Aber sie wissen nicht, wie. Manche bewegen und beeinflussen die Welt. Sie haben das Sagen, setzen Maßstäbe. Sie haben alles erreicht, was sie sich erträumt haben, aber es verlangt sie nach mehr. Ist uns das bewusst, dass wir von solchen Menschen umgeben sind? Es verlangt sie nach mehr und sie wissen nicht, wie sie es bekommen können. Und Jesus hat mit dem Pharisäer Nikodemus, wie wir heute schon gehört haben, darüber gesprochen. Und als Pharisäer war der wer? Andere wollten so sein wie er. Ich stelle mir vor, er hatte alles, was man sich vorstellen kann. Aber es war ihm nicht genug. Es reichte ihm nicht. Er kannte sich auch in der Bibel aus. Er war ein Angehöriger der Oberschicht. Und das bedeutete Anerkennung. Er gehörte zu den am meisten respektierten Leuten seiner Zeit. Viele beneideten ihn vielleicht um seinen Status. Jedenfalls dachte Nikodemus das vielleicht. Aber er war nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden. Und im Gespräch mit Jesus wurde dann seine Definition von Erfolg in Frage gestellt. Und es wurde deutlich, dass seine Vorstellung von Erfolg nicht funktioniert. Wenn sie nur vom Vergleich, von der Erziehung, der Kultur und der Umgebung bestimmt ist, dann kann sie die Sehnsucht des Menschen nicht befriedigen. Dinge erfüllen uns nicht, liebe Gemeinde, ist uns das selber schon klar? Weil Dinge unter uns stehen, können sie uns nicht wirklich erfüllen. Nur was größer ist als wir, was über uns steht, kann uns erfüllen. Und nicht die Dinge versprechen uns Glück, sondern wir versprechen uns von ihnen Glück. Und wir müssen dann erstaunt feststellen, dass die Dinge, nach denen wir uns gesehnt haben, nicht durchhalten, sondern nur hinhalten. Und dass es uns im Tiefsten und im Letzten nach der Herkunft der Dinge, nach dem Schöpfer der Dinge, nach dem lebendigen Gott sehnt. Ist uns diese Sehnsucht der Menschen bewusst? Nikodemus definierte Erfolg nach seinem Status, nach seiner Stellung und seiner Position. Aber diese Gewissheit wackelte. Und so kam Nikodemus zu Jesus, interessanterweise bei Nacht. Und wir wissen nicht, warum er diese Zeit wählte. Vielleicht wollte er nicht beobachtet werden. Viele von seinen Freunden hielten nichts von Jesus. Und trotz dieser Befürchtungen kam Nikodemus mit seinen Fragen und seiner Lehre zu Jesus. Wir wissen nicht, ob ihn jemand eingeladen hat. Vielleicht ist das ja passiert. Und vielleicht wäre die Geschichte noch viel klarer am Ende ausgegangen, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber eins steht fest, liebe Gemeinde, zum Schluss. Wer auch heute so wie Nikodemus zu Jesus kommt, der wird nicht nur beschwichtigt oder von ihm verurteilt, abgelehnt. Vielleicht ist der Tiefpunkt seines Lebens zum Wendepunkt des Lebens von Nikodemus geworden. Und als er ganz unten gewesen ist, ist er vielleicht nach oben gekommen, ging es mit ihm aufwärts. Und als er innegehalten hat und Inventur gemacht hat in seinem Leben, entdeckte er, was ihm am meisten fehlt, Bedeutung und Sinn. I still haven't found what I'm looking for. Und wer Jesus trifft, findet Bedeutung und Sinn. Und was hilft es, wenn wir alles haben, wenn uns das Wichtigste fehlt? Und das sollen wir jetzt nicht nur für uns erkennen, sondern auch für andere. Lassen wir uns darum, wenn das noch nicht passiert ist, in die Geistestaufe hineinziehen. Gott will sie an uns wirken. Und er will uns mit seiner Kraft beschenken. Die Geistestaufe ist Gott gewollt, Geist gewirkt und Christus gerichtet. Und wenn du noch nicht zu Christus gekommen bist wie Nikodemus, dann lade ich dich heute dazu ein. Du darfst immer und mit allem zu ihm kommen. Und dann wird er dein Leben verändern und er wird dich senden. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das ist unser Existenzgrund. Und das ist unser Beweggrund. Christus spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns rufst und sendest. Wir sollen deine Zeugen und Boten sein. Hilf, dass wir die Not der Welt verstehen und nachempfinden können. Die Lehre von Menschen, die vergeblich versuchen, ungläubig zu sein und glücklich zu werden, von Dingen, die nicht wirklich satt machen. Hilf, dass wir es selbst verstanden haben, dass du unsere Lehre füllen willst und dass du unser Leben gebrauchen möchtest. Wir wollen uns dir neu zur Verfügung stellen. Gebrauche unser Leben. Gib du ihm Sinn und Bedeutung und hilf, dass wir eine Last bekommen für die Verlorenen, dass wir spüren, wie leer sie ohne dich sind und wie unerfüllt ihre Sehnsucht ist. Und dann lass uns dein gutes Wort und unsere Lebensgeschichte und Glaubensgeschichte sagen und erzählen können, damit wieder wir auch für das da sind, für das es uns gibt, dass wir für dich da sind. Das wollen wir heute neu festmachen. Amen. Als Überleitung zum Abendmahl, und das ist ja eigentlich auch die Botschaft dieser Feier, singen wir noch einmal vom Lied 165. Abendmahl bedeutet, Gott ist gegenwärtig in Brot und Saft. Und in der Gegenwart Gottes wird der Sanctus gesungen. Heilig, heilig, heilig. 165 und jetzt die beiden ersten Strophen 1 und 2.